Apostelgeschichte, Kapitel 9. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Saulus von Tarsus, der Verfolger der Gemeinde. Letztes Mal haben wir ihn gesehen, wie er bei der Steinigung des Stephanus die Kleider von denen gehalten haben, die die Steine auf den Stephanus geworfen haben. Saulus ist aufgewachsen in Tarsus. Tarsus war die Hauptstadt der römischen Provinz Zilizien in Kleinasien. Es war eine hellenistisch geprägte Stadt. Als Alexander der Große die Welt erobert hat, hat er die griechische Kultur überall dorthin mitgenommen, wo er gegangen ist. Und so auch in dieses Gebiet. Und dann später sind natürlich die Römer gekommen, haben das zu ihrer Hauptstadt gemacht, über diese Provinz. Und Tarsus war eine bekannte Stadt, hatte sehr berühmte Schulen, war eine sehr eben im Griechisch vom Denken her geprägte Stadt auch. Die Schulen dort, die Unis haben konkurriert mit denen von Athen und von Alexandrien. Und Paulus hat wahrscheinlich bis zu seinem 14. Lebensjahr dort gelebt, in Tarsus, ist dort aufgewachsen, in dieser griechischen Kultur. Und ist davon geprägt worden, hat es mitbekommen auf seinem Lebensweg. Aber die Eltern des Paulus, das waren strenge Juden. Waren aus dem Stamm Benjamin. Und die wollten nicht, dass der Paulus studiert dort in Tarsus bei den Griechen, sondern haben ihn nach Jerusalem gesandt, auf die Uni. Und dort hat er studiert unter Gamaliel. Den haben wir schon im Kapitel 5 gesehen, wo er den Rat gegeben hat, die Apostel freizulassen. Und wenn das Werk vom Herrn ist, dann wird es bestehen. Wenn es nicht vom Herrn ist, dann kann es nicht bestehen. Und dieser Gamaliel war der berühmteste Uniprofessor seiner Zeit, würden wir heute sagen. Der bekannteste Theologe, war ein Pharisäer, ein sehr integrer Mann, ein sehr angesehener Mann. Und unter diesem hat er Paulus studiert in Jerusalem. Und so war der Paulus ein Experte des Alten Testaments. Paulus war selbst ein Pharisäer, die strengste Sekte der Juden, die ihr ganzes Leben hingegeben haben, das Gesetz des Mose bis ins kleinste Detail zu halten. Und natürlich hatten die noch ihre eigene Interpretation von dem Gesetz. Das Gesetz sagt, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Die Pharisäer haben gleich ein paar Kapiteln gehabt, was das heißt. Drüber, du darfst nur so und so viele Schritte gehen, du darfst keine Last tragen, du darfst niemanden heilen und so weiter. Und Paulus hat sein ganzes Leben als Pharisäer hingegeben, diese Vorschriften, diese Gesetze bis ins kleinste Detail zu halten. Und Paulus war natürlich hochintelligent. Schon erzählt, der Gamaliel hat über ihn gesagt, das einzige Problem, was er mit dem Paulus hat oder mit dem Saulus, war, dass er ihm nicht genug Lesestoff besorgen konnte. Ein sehr gelehrter Mann. Und Paulus war ein Mitglied des Hohen Rates. Das war der oberste Gerichtshof, das Regierungsgremium der Juden. Und das war eine sehr angesehene Position. Und besonders für den Paulus. Paulus war noch relativ jung. Und er war dort in dem Hohen Rat, gemeinsam mit seinem Professor, mit dem Gamaliel. Und Paulus hat die Christen gehasst. Die Christen, das waren die, die gegen das waren, gegen all das, was er geliebt hat, die gegen sein geliebtes Gesetz waren, die gesagt haben, du musst nur an diesen Jesus glauben und du bist gerettet, du musst das Gesetz nicht halten. Jesus war für den Saulus ein Gotteslästerer, einer, der hingerichtet worden ist, ein Verachteter. Alte Testament sagt, jeder, der am Pfahl hängt, soll verflucht sein. Und so hat der Saulus den Jesus gesehen. Aber dann, glaube ich, ist was mit ihm passiert, als der Stephanus gesteinigt worden ist. Und er war dort und hat zugesehen, hat die Gewänder der Leute gehalten, die den Stephanus gesteinigt haben. Und ich glaube, Saulus hat das Gesicht gesehen von Stephanus, dieses Strahlen, wie das Angesicht eines Engels, haben wir gesehen, hat die Worte gehört, die Stephanus gesprochen hat. Vater, vergib ihnen. Er hat gesagt, ich sehe den Himmel offen und die Herrlichkeit Gottes. Und so ist Stephanus gestorben. Und ich glaube, das war ein Punkt, wo der Saulus überführt worden ist, wo der gesehen hat, hey, da ist was Reales dran. Der Stephanus hat was, was ich nicht habe. Und dann ist er irgendwie ausgezuckt, ausgerastet. Ich glaube, vielleicht aus seiner Unsicherheit heraus. Ich glaube, er hat in seinem Herzen schon gespürt, dass da was Wahres dran ist. Aber aus dieser Unsicherheit heraus hat er vielleicht noch stärker dagegen angekämpft. Gegen das, wovon er im Herzen im Grunde gewusst hat, dass es wahr ist, dass es stimmt. Und er hat die Christen fanatisch verfolgt. Wir sehen ihm hier, dass er sogar bis nach Damaskus gegangen ist, um die Christen dort zu verfolgen. Und das ist ganz schön weit von Jerusalem. War eine harte Nuss, der Saulus. Aber nicht so hart für den Herrn. Der Herr war fähig durchzudringen, der Herr war fähig auch den Saulus zu retten. Vielleicht kennst du jemanden, von dem du sagst, der wird nie zum Glauben finden oder die wird nie zum Glauben finden. So ein hartes Herz, harte Nuss, keine Chance. Aber Gott ist fähig. Gott ist fähig, Wunder zu tun über all das hinaus, was wir uns nur erträumen oder was wir uns nur vorstellen können. Gott ist fähig, Menschen zu erreichen und Gott ist fähig, durch diese harten Herzen durchzubrechen. Und jetzt sehen wir seine Bekehrung im Vers 3. Als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Ha. Saulus ist dem lebendigen Jesus begegnet, dem auferstandenen Jesus. Ich glaube, er hat eine übernatürliche Erfahrung von Jesus gehabt, eine übernatürliche Offenbarung, wollte ich sagen, von Jesus auf dieser Straße nach Damaskus. Das Licht hat ihn umstrahlt. Ich persönlich glaube, dass er Jesus gesehen hat, so wie Johannes in der Offenbarung, den verherrlichten Jesus. Dieses Licht hat seine Stimme gehört. Und er ist dort am Boden gelegen. Und er hat gesehen, es ist wahr, es stimmt, dieser Jesus lebt. Der ist in Herrlichkeit, der ist wirklich der auferstandene Messias. Und wenn das wahr ist, dann gab es für den Saulus nur eine Folgerung. Erinnert euch, Saulus war ein brillanter Denker und er hat gesagt, wenn das wahr ist, wenn dieser Jesus lebt, wenn er der auferstandene Messias ist, dann gibt es nur eins, dass er mein Herr ist, wie er hier sagt, dass ich für ihn lebe, dass ich mich ihm hingebe und ihm nachfolge. Schlagen wir gemeinsam auf den Philipperbrief, drittes Kapitel. Erzähle ein bisschen was von seinem Hintergrund. Sagt ihm Vers 4, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Ja, aber dann sagt er, aber was. Das ist das, was mit ihm passiert ist auf der Straße da nach Damaskus, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Dann sagt er, aber was auch immer mir Gewinn war, Das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet, damals auf der Straße nach Damaskus. Und er sagt, ja wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgeschaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Paulus sagt damals, vor 30 Jahren, habe ich alles für Verlust geachtet, als ich den lebendigen Jesus getroffen habe, dort auf der Straße nach Damaskus. Und dann im nächsten Vers sagt er, 30 Jahre später, und ich achte es noch immer für Verlust. Du auch. Es ist wichtig, dass unsere christliche Erfahrung nicht in der Vergangenheit ist. Manche Christen hören auf, die haben sich bekehrt und das war's dann. Wie Paulus sagt, jetzt 30 Jahre später noch immer dieselbe Einstellung. Sagt, ich achte alles für Verlust, für Dreck, alles, was ich aufgeben muss, um Jesus, den Messias, zu kennen und um ihn zu gewinnen. Sagt, er ist die erste Priorität in meinem Leben und er sagt, er ist mit nichts zu vergleichen. Er spricht hier von der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Und dann sagt er im nächsten Vers, das habe ich wieder verblättert, im Vers 10, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgeschaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Er sagt, ihn erkennen in der Kraft seiner Auferstehung. Und wir sagen, ja, Amen, das wollen wir. Schön, den Herrn kennenzulernen in der Kraft seiner Auferstehung. Aber dann im nächsten Vers sagt er, und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgeschaltet werde. Das haben wir nicht so gern. Das suchen wir uns nicht freiwillig aus. Aber oft führt, oder manchmal führt uns der Herr in diese Zeiten, wo wir die Erfahrung machen, die der David gemacht hat, im Psalm 23, wovon er schreibt. Wo er sagt, auch wenn ich wandle im Tal des Todesschattens, so fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Strahl, sie trösten mich. Da lernen wir Gott kennen, seinen Trost und seine Nähe in schwierigen Zeiten. Und um Jesus so kennenzulernen, um zu wissen, dass Jesus alles ist, was wir brauchen, muss er uns auch dann den Punkt bringen, wo er alles ist, was wir haben. Aber in diesen Zeiten erfahren wir den Trost und die Fürsorge und die Stärkung vom Herrn. Und der Herr tut das, dass wir ihn besser kennenlernen wollen. Das war das höchste Ziel von Paulus, ihn kennen, sagt er, in seiner Auferstehung, aber auch in seinen Leiden und im Tod. Schön ist, wir können immer wissen, dass für uns als Christen nach dem Tod kommt immer die Auferstehung. Das ist Gottes Muster. Immer die Auferstehung. Und wir können wissen, Gott lässt diese schwierigen Zeiten nur zu, weil er uns liebt und weil er es gut mit uns meint und weil er uns näher zu sich ziehen will. Paulus sagt, Gott kennen und ihn besser kennenlernen, das ist das Höchste meines Lebens. Das ist die Essenz meines Lebens. Jesus hat gesagt in Johannes 17,3, hat er gesagt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Nicht, das ist Teil des ewigen Lebens, sondern das ist das ewige Leben, Gott zu kennen. Darum geht es im Leben, Gott kennenzulernen und ihn immer tiefer und tiefer kennenzulernen. Und das hört niemals auf. Und das ist das Erfüllendste, was es gibt, Gott zu kennen. Das ist die Bestimmung, wozu wir hier sind. Wenn wir den Paulus fragen könnten, Paulus, was ist die größte Leidenschaft in deinem Leben? Was ist das, was dein Leben ausmacht? hat Paulus gesagt, ihn kennen. Jesus kennen. Er sagt hier im Philipper, er sagt, ich achte alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Sagt, Jesus kennen ist das Höchste, ist das Wertvollste in meinem Leben, die unübertreffliche Größe. Es gibt nichts Wertvolleres, nichts Wichtigeres als ihn kennen. Und Paulus sagt, ich bin gewillt, alles zu verlieren, was dem im Weg steht. Ich meine, ich möchte Jesus kennen. Und diese wachsende Beziehung mit dem Herrn ist die höchste Priorität in unserem Leben. Ist das Erfüllendste in unserem Leben. Wir singen dieses Lied, das Höchste meines Lebens ist, ich kenne den Herrn. Und das stimmt, wenn wir Jesus nicht haben, haben wir nicht viel. Und kein Wunder, dass die Welt so leer ist. Da gehen wir zurück in unseren Text hier in der Apostelgeschichte 9. Im Vers 4, er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ja, interessant, Jesus sagt, Saul, warum verfolgst du mich? Später sagt er, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wen hat er Paulus verfolgt? Die Gemeinde? Die Christen? Wir sehen hier, wie sehr Jesus sich mit uns identifiziert. Mit dir und mit mir. Jesus sagt, sie verfolgen dich, sie verfolgen mich. Es gibt keine engere, keine intimere Beziehung auf dieser Welt als die Beziehung zum Herrn. Er spricht von diesem Bild, von dem Weinstock und den Reben, von dem Haupt und dem Leib. Die Bibel sagt, wir sind in Christus und Christus ist in uns. Ich meine, wie näher, wie enger kann es werden? Und Jesus identifiziert sich hier hundertprozentig mit uns. Er sagt, warum verfolgst du mich, Saulus? Was Leute uns tun, tun sie ihm. Was Leute uns nicht tun, tun sie ihm nicht. Für uns als Christen die Lektion, was wir einem Bruder oder einer Schwester tun, das tun wir ihm. Oder tun wir ihm nicht. Denk dran, wenn du nächstes Mal über wem schlecht redest. Jesus sagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Nee, vorher noch. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Saulus fragt, wer bist du, Herr? Hat ihn gleich als Herrn anerkannt, ist dem lebendigen Jesus begegnet, gesagt, hey, wenn das der verherrlichte Messias ist, dann ist er mein Herr. In Apostelgeschichte 22, wo Paulus nochmal erzählt, seine Erfahrung hier, sagt er das, oder er schreibt, ich aber sagte, was soll ich tun, Herr? Und dann sehen wir die Führung wieder Schritt für Schritt. In Vers 6, Jesus sagt, doch steh auf, geh in die Stadt und es wird dir gezeigt werden, was du tun sollst. Jesus gibt dem Paulus wieder nicht den ganzen Plan. Sagt, Saulus, geh in die Stadt. Und dort zeige ich dir den nächsten Schritt, aber sei gehorsam diesem ersten Schritt. Und Saulus war gehorsam und das ist wirklich das Zeichen, dass er sich wirklich bekehrt hat. Er sagt, Herr, was soll ich tun, Herr? Es wäre ein Widerspruch, wenn er gesagt hätte, nein, Herr, das geht irgendwie nicht. Entweder er ist Herr oder er ist nicht Herr. Wenn wir sagen, nein, Herr, ist es ein Widerspruch in sich selbst. Und wenn ich ehrlich bin, ich sage nicht immer, ja, Herr. Ich bin nicht immer treu dem Herrn. Ich sage manchmal, nein, Herr. Ich will das nicht. Oder Herr, ich will das, was du nicht willst. Und ich beginne mit dem Herrn zu diskutieren. Passiert euch das auch manchmal? Was der Herr dann mit mir macht, er erinnert mich. Er erinnert mich an einen Garten. Und ich sehe einen Mann, der weint, der zittert, der schwitzt, der ringt, der Blut schwitzt und der dreimal betet. Sagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und Jesus hat dich und mich in seinen Gedanken gehabt, als er das gebetet hat. Hat uns so geliebt, als wir noch Sünder waren. Er sagt, Vater, wenn es möglich ist, dass der Günther gerettet werden kann. Irgendeinen anderen Weg, dann, Vater, lass das geschehen. Aber wenn es keinen anderen Weg gibt, dass er gerettet werden kann, dann geschehe dein Wille. Dann lass mich von dir getrennt sein, Vater, anstatt ihm. Vater, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann gib mir das Kreuz. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und wenn ich Jesus im Garten sehe, dann gehen mir die Argumente aus. Und ich denke an Johannes 21, wo Jesus mit Petrus spricht. Und entweder auf die Fische hinzeigt oder auf die Apostel, auf die anderen. Wir wissen es nicht genau und sagt, Petrus, liebst du mich mehr als diese? Und wenn ich an Jesus denke, muss ich sagen, bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen, ja Herr, ich liebe dich mehr als diese. Ich liebe dich mehr, Herr, als diese Sache. Ich liebe dich, oder ich liebe dich genug, um diese Sache zu tun, die ich eigentlich nicht tun will. Mein Leben ist nicht meins, das ist erkauft mit einem teuren Preis, es gehört dir. Du bist mein Herr. Und nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und Herr, stärk mich, deinen Willen zu tun. Und wisst ihr, was Gottes Wille ist? Immer das Beste. Matthäus 11 sagt, Jesus kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was war ein Joch? Das war dieses Gerät, wo sie zwei Ochsen zusammengehängt haben, dass sie miteinander gehen und miteinander pflügen oder irgendwas machen. Und so, wenn da ein unerfahrener, ein junger Ochse war, haben sie den mit einem erfahrenen, mit einem älteren zusammengespannt. Mit einem, der vertraut war mit dem Ganzen. Mit einem, der gelernt hatte, gerade zu gehen, der erfahren war, der den Weg kannte. Ratet mal, welcher Ochs ihr seid. Es ist gut, mit Jesus zu gehen. Vers 7. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf, als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts, und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht, hatte keine Ablenkung. Ich glaube, was der Herr im Herzen von Paulus gemacht hat, er hat einen Film entwickelt. Das hat mich das erinnert. Wenn wir Fotos machen, da haben wir den Film, der ist zuerst in dieser dunklen Box drinnen. Ist finster und dann legen wir den in die Kamera, wird verschlossen, ist dunkel. Und dann, was immer das Motiv ist, geht die Blende auf und das Licht kommt rein und ich weiß auch nicht, irgendwie verändern sich die Chemikalien und das Bild ist da drauf auf dem Film. Und dann ist es wieder finster. Und ich glaube, das ist das, was der Herr mit Paulus gemacht hat hier. 3 Tage Finsternis, dass für immer das Bild von Jesus auf seinem Herzen war, dass er das nie vergisst. Und wir haben, kennt ihr dieses Lied, To Keep Your Lovely Face? Mich erinnert an dieses Lied. To keep your lovely always before my eyes. This is my prayer. Make it my strong desire that in my secret heart no other love competes, no rival throne survives, and that I serve only you. Ich glaube, das ist das, was der Herr mit Paulus gemacht hat. Dieses Lied, dein liebendes, liebevolles Gesicht immer vor meinen Augen zu halten. Das ist mein Gebet. Mach das zu meinem starken Verlangen, dass in meinem innersten Herzen keine andere Liebe in Konkurrenz zu dir steht und kein anderer Konkurrenzthron überlebt und ich nur dir diene. Wir müssen das Bild von Jesus auf unserem Herzen haben, wie der Saulus immer. Vers 10. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Ananias, und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung: Ananias. Er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr. Ich mag das an Ananias. Es war ganz natürlich das Übernatürliche für ihn. Der war nicht überrascht. Der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung: Ananias. Und er sagt: Siehe, hier bin ich. Was hättest du gedacht? Was hätte ich gedacht? Der Ananias war so vertraut mit dem Herrn, war Jesus so nahe, war so sensibel für ihn. Er war gar nicht überrascht, das war so natürlich für ihn. Ich mag so eine Beziehung mit dem Herrn. So nah, so sensibel für ihn, so verfügbar für ihn wie der Ananias. Ich mag auch seinen Namen, der Name Ananias heißt: Der Herr ist gnädig. Schöner Name. Der Herr aber sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird. Die gibt es übrigens heute noch, die Straße. Die geht von Osten nach Westen durch Damaskus. Und seht auch wieder, dass die Führung spezifisch ist. Wie spezifisch der Herr führt hier. Sagt ihm wieder den nächsten Schritt. Geh in die Straße zu dem Haus. Und wir sehen auch, dass der Herr immer an beiden Enden wirkt. Er spricht zum Ananias, er spricht zur selben Zeit zum Paulus. Steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet, und er hat im Gesicht einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Jetzt beginnt der Ananias mit dem Herrn zu diskutieren. Ananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Das war der Ruf des Paulus. Er hätte das gern umgedreht, zuerst zu der Nation Israel. Und der Ruf des Paulus war erstens zu den Nationen, zu den Heiden, dann vor Könige und dann das letzte erst Israel. Geh hin, Vers 15, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug. Bist du dir bewusst, dass du ein auserwähltes Werkzeug bist für den Herrn? Schlagt auf Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Da heißt es, denn wir sind sein Gebilde oder sein Kunstwerk, ist das Wort im Griechischen, Poema, wie ein Gedicht, Poem, das Englische kommt daher. Sein Kunstwerk, wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat Werke für dich, du bist sein auserwähltes Werkzeug. Gott hat Werke für dich, Gott hat einen Plan für dein Leben, er hat mit dir was vor. Wenn Gott nichts mehr mit dir vorhätte, dann hätte er dich schon lange nach Hause geholt. Gott ist nicht grausam. Er wird uns nicht länger hier lassen auf der Erde, auf dem kranken Planeten hier, als notwendig. Und allein, dass du noch hier bist und dass ich noch hier bin, sagt mir, dass Gott nicht fertig ist mit uns. Er sagt, ich habe noch was vor mit dir. Du bist mein auserwähltes Werkzeug. Und als Werkzeuge bereitet Gott uns vor und rüstet uns zu für dieses Werk, wozu er uns gebrauchen will. Und das ist nicht immer lustig. Oft gehört dazu, dass der Herr uns zerbricht, dass er uns demütigt, dass er unseren Charakter formt, dass wir mehr wie Jesus werden. Und wir müssen uns dem Herrn hingeben und sagen, Herr, rüst mich zu deiner Ehre. Es ist wie im Sport. Wenn ich ein guter Fußballer werden will, ich habe es mal probiert in meiner Jugendzeit, bin ja so weit gekommen, muss ich bereit sein, mich trainieren zu lassen. Ich kann nicht jeden Morgen mein Bier trinken und meinen Schnitzel essen und dann sonntags, morgens war das meistens, aufs Fußballfeld gehen und ein guter Fußballer sein. Das funktioniert nicht. Ich muss sagen, ja, Trainer, ich bin bereit, mich trainieren zu lassen. Und dazu gehört Schwitzen und das ganze Zeug, was keinen Spaß macht. Und Muskelkater und sonst was. Aber ich bin bereit, mich trainieren zu lassen. Und im Alten Testament spricht der Herr von diesem Bild, von dem Töpfer und dem Ton. Wenn der Töpfer eine schöne Vase macht, fängt er an mit diesem Tonklumpen und er fängt an, den zu drücken und zu kneten und der Ton denkt sich, ah, was ist da los? Und dann kommt er auf die Töpferscheibe und sitzt dort auf der Scheibe und dann, wenn der Ton endlich glaubt, ja, jetzt bin ich fertig, dann kommt er in den Ofen und wird gebrannt. Aber der Töpfer, der hat in seinen Gedanken, in seinem Kopf hat er schon immer diese wunderschöne Vase. Dieses Bild von dieser wunderschönen Vase, die er formt. Und so, wir sind Gottes Kunstwerk, sagt der Epheserbrief hier im Kapitel 2. Und wir sind sein auserwähltes Werkzeug. Und er hat Werke für uns, die im Voraus für uns bestimmt hat, damit wir in denen wandeln. Er hat eine Aufgabe für uns. Er bereitet uns vor. Und Gottes Aufgabe für dich, Gottes Plan für dein Leben ist gut. Ist perfekt. Das ist das Erfüllendste, was du dir denken kannst, ist Gottes Plan. Es gibt nichts Erfüllenderes. Und die Gedanken für dich sind liebevolle Gedanken, die der Herr hat. Gott hat zu den Israeliten an dem tiefsten Punkt ihrer Geschichte gesagt, in Jeremia 29, Verse 11 bis 13. Er hat gesagt, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wenn der Herr das zu Israel gesagt hat, dann wie viel mehr gilt es für uns, für seine geliebten Kinder, die er erkauft hat mit seinem Blut. Der Herr sagt zu dir und zu mir, ich habe Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil. Ich habe eine Zukunft, ich habe eine Hoffnung. Komm einfach zu mir, red mit mir, such mich mit deinem ganzen Herzen in deiner schwierigen Zeit. Ich habe gute Pläne für dich. Römer 8,28, ein Vers, der mir ganz, ganz wichtig geworden ist, gerade wenn ich durch schwierige Dinge durchgehe. Können ihn alle auswendig?
Denn wir wissen aber, dass denen, die Gott
genau.
geben, alle Dinge zum Besten geben werden. Alle, die nach seinem Namen rufen.
Genau, denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Elberfelder.
Ja, genau.
Wow. Alle Dinge? Vers 31 weiter unten schreibt der Paulus, was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Alle Dinge, wow. Der Herr sagt nicht einige, der Herr sagt nicht die meisten, der Herr sagt alle. Und er schließt ein die Vergangenheit, meine schlimmsten Sünden, meine ganze Schrott, das was mir leid tut, wofür ich mich schäme. Und der Herr nimmt es und verwandelt es zu Gold. Das ist das, was die Alchemisten jahrhundertelang probiert haben, Schrott in Gold zu verwandeln. Das ist, was der Herr in deinem und in meinem Leben macht. Und die Verheißung gilt auch für uns heute. Egal in welchen Umständen wir sind, ob wir die verstehen oder nicht verstehen, auch wenn wir nicht wissen, wie irgendwas Gutes hervorkommen soll aus dieser Situation. Der Herr sagt, meine Verheißung gilt noch immer. Alle Dinge dienen dir zum Guten, wenn du mich liebst. Und Mann, das hilft mir durchzugehen, durch schwierige Zeiten. Das zu wissen, dass der Herr es letztendlich zum Guten verwenden wird. Und wenn ich zurückschaue auf mein Leben, kann ich sagen, das hat immer gestimmt. Gott war immer treu. Der Vers war immer wahr in meinem Leben. Und wenn Paulus zurückgeschaut hat auf seine Kindheit in Tarsus, auf seine Zeit in Jerusalem auf der Uni als Pharisäer, wo er die Christen verfolgt hat, als Paulus zurückgeschaut hat, konnte er sicher sagen, der Herr hat mich vorbereitet. War ein auserwähltes Werkzeug. Perfekt, um die Griechen zu erreichen, um die Heiden zu erreichen, sein griechischer Hintergrund, um mit den Juden zu diskutieren, seine Expertise im Alten Testament, perfekt vorbereitet. In dem perfekten Moment hat der Herr ihn genommen, hat ihn bekehrt und hat ihn gebraucht als sein Werkzeug. Und was für ein Werkzeug der Saulus war oder der Paulus. Von Kindheit an hat der Herr ihn vorbereitet. Das ist, was der Herr mit uns macht. Für aber der Feind ergreift die Güte Gottes an. Er sagt, Gott ist nicht treu, Gott meint es nicht gut mit dir. Sein Plan ist nicht vollkommen. Ja, Herr meint es nicht gut mit dir, der lässt dich vor die Hunde gehen. Sieh, der Feind, der will nicht, dass wir Gott vertrauen. Der will nicht, dass wir uns Gott hingeben. Er will, dass wir will uns von Gott wegstoßen, dass wir in Selbstmitleid verfallen, dass wir uns abkapseln von Gott, anstatt zu ihm zu laufen und ihn zu suchen. Wie er sagt, weil er eine Zukunft und eine Hoffnung für uns hat. Und das ist eine kluge Taktik vom Feind. Weil wenn ich nicht glaube, dass Gott gut ist, dass er es gut mit mir meint, dann werde ich nicht bereit sein, mich ihm vollkommen hinzugeben. Ich werde nicht bereit sein, zu sterben. Und ich werde nicht bereit sein, mich zurüsten zu lassen von ihm. Und ich werde nicht verfügbar sein, so wie ich sein sollte. Und dann hat der Feind wirklich sein Ziel erreicht. Sieh, der Feind will nicht, dass wir ausgebildete Soldaten sind in der Armee Gottes. Und so lasst euch nicht von der Güte Gottes wegbringen. Gott liebt uns. Jakobus schreibt in seinem Brief im 4. Kapitel, er sagt, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Oder Petrus schreibt im 1. Petrus 5, schreibt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt um euch. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, der ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Ja, und dann sagt er, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Du bist ein auserwähltes Werkzeug für Gott. Und Gott ist gerade dabei, dich zuzurüsten, dich auszubilden, dich zu formen. Und so gib dich ihm hin, vertraue ihm, sei verfügbar, bring Frucht für ihn, widersteh dem Teufel. Und am wichtigsten, lass ihn nicht von Gott wegdrängen. Weißt du, dass er einen guten Plan hat für dein Leben? Dass er alles zum Guten verwenden wird, dass er eine Hoffnung hat, eine Zukunft hat und dass er es gut mit dir meint. Wie gut meint der Herr mit uns? Schau aufs Kreuz, schau auf Jesus. So gut meint der Herr mit uns. Zurück in Apostelgeschichte Kapitel 9. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Wie viel musste der Saulus leiden für seinen Namen? 2. Korinther im 11. Kapitel gibt uns eine ganz schöne Liste hier. Sagt, sie sind Hebräer, ich auch, sie Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Nachkommen, ich auch, sie sind Diener Christi, ich rede unsinnig, ich über die Maßen. In Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5x40 Streiche, weniger einen bekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag. Und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außer dem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer leidet Ärgernis und ich brenne nicht? Wenn gerühmt werden muss, so will ich mich der Zeichen meiner Schwachheit rühmen. Wow, was für eine Bekehrung, was für ein Beginn. Paulus fliegt vom Pferd oder vielleicht ist er gegangen, fliegt auf die Nase. Der Herr erscheint ihm. Er ist blind, 3 Tage. Und in den 3 Tagen zeigt der Herr ihm, was er für ihn leiden muss. All diese Dinge. Ah. Was hättest du gesagt? Was hättest du getan? Herr, ich danke dir für das Angebot. Gibt es noch einen Plan B hier irgendwo? Nicht so der Paulus. Schreibt später an die Römer, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Paulus war ein harter Knochen vor seiner Bekehrung und nach seiner Bekehrung. Ananias aber ging hin und kam in das Haus, Vers 17, und legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Auch die Bibelstelle wieder eine Stelle, die uns gut zeigt, dass es noch eine weitere Erfahrung nach der neuen Geburt gibt mit dem Heiligen Geist. Ananias kommt zu Saulus und sagt: Bruder Saul. Das heißt, er war bekehrt. Er war von neuem geboren, der Heilige Geist war in ihm. Er war versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dann legt ihm die Hände auf und er empfängt den Heiligen Geist. Diese Zurüstung, diese Stärkung durch den Heiligen Geist. Wir sehen auch nochmals, dass es kein Muster gibt bei Gott. In Samaria haben wir gesehen, dass die Apostel runtergekommen sind, die Hände aufgelegt haben und die Leute sind in dem Heiligen Geist getauft worden. Hier sehen wir den Ananias, ein ganz normaler Jünger. Legt dem Saulus die Hände auf und der Heilige Geist kommt auf ihn und nachher wird er getauft. Kein Muster bei Gott. Seht schon, wir werden heute keine drei Kapitel durchmachen. Einige ganz wichtige Punkte, die wir hier sehen bei der Bekehrung des Saulus von Tarsus. Ein auserwähltes Werkzeug Gottes, um das Evangelium zu den Heiden zu tragen. Seid ihr nicht froh für den Saulus, für den Paulus? Sind ihr dankbar für den Paulus? Das Evangelium zu uns, zu den Heiden gebracht. Ich liebe den Paulus. Ich denke gern nach über sein Leben. Es war radikal, was der Herr gemacht hat mit dem Saulus. Wenn ich den Saulus sehe, dann sehe ich, dass es keine Begrenzung für das gibt, was Gott durch einen einzigen Mann oder durch eine einzige Frau machen kann, die ihm völlig hingegeben ist. Schaut euch den Saulus an. Er hat sich bekehrt auf der Straße und in den nächsten 30 Jahren oder so hat er die halbe oder fast die ganze damalige Welt mit dem Evangelium erreicht. Ein Mensch, der dem Herrn hingegeben ist. Und der Herr sagt zu dir und zu mir heute Abend: Du bist ein auserwähltes Werkzeug. Wir mögen vielleicht nicht die ganze Welt mit dem Evangelium erreichen, vielleicht Darmstadt. Vielleicht Frankfurt. Aber der Herr sagt: Du bist ein auserwähltes Werkzeug. Und der Herr will dich gebrauchen. Der Herr ist noch nicht fertig mit uns, sonst wären wir schon alle zu Hause bei ihm. Und der Herr rüstet uns zu und bereitet uns vor auf das, was er noch für uns hat. Und er hat gute Pläne für unser Leben, Hoffnung und Zukunft. Und wir können wissen, dass uns alles zum Guten dient, weil wir ihn lieben. So lassen wir uns zurüsten von ihm. Geben wir uns ihm hin, diesem Training, das er für uns hat. Sind wir verfügbar für ihn. Und ich glaube, wir werden Wunder erleben. Nicht, weil wir irgendwas Tolles sind, sondern weil Gott der Größte ist. Die unübertreffliche Größe Gottes. Und wir können ihn kennen. Lass uns beten.